Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Heute früh, kurz nach 4 Uhr morgens, auf den Tag genau vor 4 Wochen ist es losgegangen. Russland hat die Ukraine angegriffen und noch immer hat niemand einen Weg gefunden, den Krieg zu stoppen. Wir erleben eine Zeitenwende. Genau darum geht es heute Abend im Polit-Talk aus der Hauptstadt. Die zwei Chefs der größten Parteien in Deutschland sind zu Gast. Lars Klingbeil von der SPD, Friedrich Merz von der CDU. Beide noch ziemlich neu im Parteichef-Geschäft. Wie gehen die beiden mit dieser schwersten Herausforderung seit Jahrzehnten um? Krieg in Europa. Mit in der Runde ist auch Robert Fehrkamp, Demokratieexperte der Bertelsmann Stiftung, und er bringt eine aktuelle Umfrage des Institutes Allensbach mit in die Runde. Wie stehen die Deutschen zu dem Krieg? Wer kann die Krise wohl am besten meistern? Robert Fehrkamp jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Dahl.
Ich habe die Zahl nur kurz überflogen, aber die Ablehnung von Russlands Krieg von Wladimir Putin ist in Deutschland recht groß, richtig?
Ja, die Ablehnung ist sehr groß in allen Teilen der Bevölkerung und die Werte haben sich eben auch seit Beginn des Krieges dramatisch verändert. Wir haben die Menschen gefragt, was denn wohl hinter dieser Aggression Russlands steckt, ob es lediglich darum geht, die Position Russlands in Osteuropa zu stabilisieren oder ob mehr dahinter steckt. Und da haben uns jetzt mehr als 70% der Menschen gesagt, nein, da steckt mehr dahinter, das ist ein expansiver Akt Russlands, der uns auch selber direkt betrifft. Die Zahlen haben sich innerhalb der letzten 3-4 Wochen fast verdoppelt.
Ja, da muss ich zu sagen, Anfang März haben Sie die Menschen befragt, ich glaube am 8. und 9. März. Frappierend ist auch die große Hilfsbereitschaft der Deutschen. Was sind die Deutschen bereit zu geben?
Wir sehen eine enorm hohe humanitäre Hilfsbereitschaft in Deutschland. Das zeigt sich natürlich auch in unserer Umfrage. 80%, also 8 von 10 der Menschen, sind für humanitäre Hilfe für die Ukraine. Aber auch die Bereitschaft bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen ist enorm hoch, fast 70%. Befürworten das und auch die Politik der Wirtschaftssanktionen, die die Bundesregierung betreibt, kann sich auf eine ganz breite Mehrheit von mehr als 60% Zustimmung in der Bevölkerung stützen. Also da ist eine ganz große und breit gestreute Hilfsbereitschaft derzeit, die von der Politik abgerufen werden kann.
Mit den Waffenlieferungen sind aber nur ein Drittel der Befragten einverstanden. Noch weniger finden, Deutschland sollte Soldaten schicken. Wie erklären Sie sich das?
Das ist richtig. Das sind deutlich niedrigere Werte, die allerdings, muss man sagen, vor Beginn des Krieges noch deutlich niedriger waren. Also da haben nur 10% der Menschen gesagt, die Ukraine sollte mit Waffenlieferungen unterstützt werden. Jetzt sagen es 36%. Also wir sehen auch da, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, die uns unmittelbar betrifft, aber auch da wird die Politik der Bundesregierung zumindest vorsichtig auch mit Waffenlieferungen zu unterstützen, wird von immer mehr Menschen auch mitgetragen.
Trauen die Bürgerinnen und Bürger der Bundesregierung aus SPD, FDP und Grünen denn zu, die Krise irgendwie zu meistern?
Ich glaube, insgesamt ist das Vertrauen in die Regierung groß in Deutschland. Fragt man allerdings konkret nach den Kompetenzwerten der Parteien, dann sieht man eben schon, dass die Segmentierung des Parteiensystems eben auch dazu führt, dass die Kompetenzwerte für einzelne Parteien, die Kompetenzzuschreibung für einzelne Parteien deutlich geringer sind. Also selbst bei der Frage nach, wer kümmert sich zum Beispiel besonders um die Sicherheit des Landes, wo früher die Volksparteien, die beiden alten Volksparteien sehr große, sehr hohe Werte hatte, liegen die Werte jetzt bei etwa 20%. Das spiegelt aber eben auch die zunehmende Segmentierung und Fragmentierung des Parteiensystems.
Ja, und die schon länger schwelenden Probleme in Deutschland, die bleiben ja bestehen. Wir haben immer mal wieder über eine Spaltung der Gesellschaft gesprochen, da ging es um Corona. Was trauen die Deutschen da den Parteien zu? Also welche Partei kann den Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder stärken?
Ja, da hat uns etwas beunruhigt, dass die meisten Menschen, nämlich fast ein Viertel, gesagt haben, keine der Parteien. Und selbst die SPD, die ja eigentlich immer als die Partei der sozialen Gerechtigkeit in Deutschland galt, erzielt da inzwischen nur noch relativ geringe Werte von 21%. Die Union liegt bei 14%. Und die Grünen und die FDP und die AfD können bei diesem Thema noch nicht so richtig punkten, sodass insgesamt 40% der Menschen da eher skeptisch sind, zeigt deutlich, dass die Parteien bei dem Thema Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts alle noch Nachholbedarf haben.
Dann bin ich gespannt, was die Parteichefs heute Abend dazu sagen. Vielen herzlichen Dank, Robert Fehrkamp von der Bertelsmann Stiftung.
Sehr gerne.
Und Sie können heute Abend mehr von ihm hören im Polit-Talk aus der Hauptstadt mit CDU-Chef Merz und SPD-Chef Klingbeil, moderiert von Inforadio-Moderatorin Angela Ulrich. Ab 17 Uhr im Video-Livestream auf inforadio.de, ab 19 Uhr dann hier im Inforadio-Radio und um 0 Uhr im RBB-Fernsehen zu sehen. Der Polit-Talk ist eine Kooperation von Inforadio, Süddeutsche Zeitung und der Bertelsmann Stiftung. Tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen jeden Tag in Berlin an. Sie werden dann direkt zum Ankunftszentrum auf dem ehemaligen Flughafen Tegel gebracht. Da gibt's die Erstversorgung mit allem, was die Leute brauchen, und dann wird geguckt, wo sie bleiben können. DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeld guckt sich das heute an, denn das Deutsche Rote Kreuz ist einer der Betreiber in Tegel. Aber bevor sie startet nach Tegel, habe ich sie noch am Telefon. Guten Morgen, Frau Hasselfeld.
Guten Morgen, Frau Dahl.
Was hören Sie von Ihren Leuten? Klappt alles reibungslos in Tegel?
Also für die Umstände klappt es gut. Es muss ja einkalkuliert werden, dass sehr viele Menschen auf einmal kommen, dass sie unkoordiniert teilweise dann eben auch ihre Hilfe brauchen. Aber unterm Strich klappt es gut. Auch die Zusammenarbeit mit den Behörden ist gut.
Die Bundeswehr hilft ja beim Registrieren, aber nur noch eine Woche. Und es sollen sich auch Mitarbeiter aus der Berliner Verwaltung als Unterstützung gemeldet haben, aber wohl nicht genug. Und die, die da sind, pfeifen aus dem letzten Loch. Haben Sie genug Unterstützer für Ihre Arbeit? Also jetzt, aber dann auch meinetwegen noch im April?
Nun, die Erstaufnahme und die Registrierung der Flüchtlinge, das ist die Aufgabe des Staates, das heißt also der Behörden. Da können wir auf Anfrage mithelfen, aber das ist grundsätzlich Aufgabe der Behörden. Wir sind dann im Einsatz, wenn es um die Organisation der Unterbringungsmöglichkeiten geht, wenn es um die Versorgung geht, um die Verpflegung, auch um sanitäre Unterstützung, um medizinische Unterstützung und dergleichen. Das ist unsere Aufgabe. Und da sind wir gut vorbereitet mit vielen haupt- und ehrenamtlichen Kräften.
Mir ist klar, das ist nicht ganz Ihr Beritt, aber was wir beobachten, es hat so ein, zwei Wochen gedauert, bis die Hilfe richtig angelaufen ist. Und ohne die Freiwilligen, die einfach zum Bahnhof gefahren sind oder sogar an die ukrainisch-polnische Grenze, da hätte erst mal gar nichts geklappt. Warum scheint die amtliche Hilfsmaschinerie so schwerfällig? Also wäre es besser, alles Ihnen sofort zu überlassen, den Hilfs- und Katastrophenprofis?
Nun, das macht ja auch deutlich, dass mit hauptamtlichen Kräften so wichtig das ist, dass einfach organisatorisch schwerer zu bewältigen ist, bis der Apparat mal ins Laufen kommt. Und deshalb ist die spontane Hilfsbereitschaft der Bevölkerung und die Hilfsbereitschaft aus den Hilfsorganisationen, die viel schneller auch ehrenamtliche Kräfte mobilisieren können, eine ganz wichtige Grundlage, nicht nur eine Ergänzung so nebenbei, sondern es hat sich gerade in diesen Krisenzeiten bewährt, dass die spontane Hilfsbereitschaft und die Hilfsbereitschaft der Hilfsorganisationen eben notwendig ist.
Und Ihre Kräfte reichen auch weiterhin und Sie gehen auch davon aus, die Hilfsbereitschaft der Menschen, Ihre Spendenbereitschaft, das geht weiter.
Wir haben ein ungebrochenes Engagement, nicht nur in Berlin, sondern wirklich bundesweit in den Kreisverbänden, in den Landesverbänden und zwar des ganzen Verbandes, kann ich sagen, sowohl im Betreuungsbereich, im rein sozialen Bereich als auch in der Technik, bei der Aufstellung und Organisation von Unterbringungsmöglichkeiten, in der Logistik. Also das ist ein wirklich ganz großes Engagement, das ungebrochen ist.
Ja, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ist aber eine Debatte um den Katastrophenschutz entbrannt hier in Deutschland. Die Innenminister der Länder treffen sich ja heute zu einer Sonderkonferenz und fordern mehr Geld für den Zivil-, für den Katastrophenschutz in Deutschland. Fordern Sie das auch?
Wir fordern mehr Materialverhaltung, eindeutig. Und das nicht erst seit wenigen Tagen und Wochen, sondern eigentlich schon seit mindestens 2-3 Jahren. Und das geht nur sehr, sehr schleppend voran. Leider, wir brauchen mehr Vorsorge für Krisen- und Katastrophenfälle. Es geht nicht nur darum, dass wir für die äußere Sicherheit mehr tun im militärischen Bereich, sondern in gleicher Weise auch für den Schutz der Bevölkerung in Krisen- und Katastrophenfällen.
Entschuldigen Sie, dass ich da einhake, Frau Hasselfeld. Was meinen Sie mit Materialvorhaltung?
Also beispielsweise das, was wir jetzt in Tegel aufgebaut haben für Notunterkünfte, was wir heute auch der Öffentlichkeit gemeinsam mit der Innenministerin vorstellen werden. Das ist eine Unterbringungsmöglichkeit für etwa 1000 Personen mit Betten, mit Feldbetten, mit Sanitäranlagen, mit Stromaggregaten. Sie ist also auf dem Rollfeld, das heißt also ohne jede Infrastrukturvorhaltung. Das muss alles aufgebaut werden und dafür brauchen wir die Materialien. Und wir haben diese Materialien jetzt nur, weil wir vor 2 Jahren so aktiv dafür geworben haben. Bis dahin hatten wir auch dieses nicht. Nach dem Ende des Kalten Krieges ist nicht nur alles im militärischen Bereich zurückgebaut worden, sondern auch im Zivilschutzbereich. Und
also
das muss jetzt wieder aufgebaut werden.
Das bedeutet dann schon mehr Geld. Bitte mehr Geld in die zum Beispiel an das Deutsche Rote Kreuz überweisen, Bundesregierung.
Es geht nicht um Geld an das Deutsche Rote Kreuz, sondern es geht um Geld für solche Materialvorhaltung, was dann von den Hilfsorganisationen organisiert wird, betreut wird, auf dem Laufenden gehalten wird und im Bedarfsfall, so wie wir es jetzt gemacht haben, in Tegel eben auch aufgebaut wird und zur Verfügung gestellt wird.
Ich danke.
Aber natürlich, haben Sie völlig recht, es braucht dazu Geld. Ja, das ist nicht mit Nulltarif zu haben.
Ja, aber ich verstehe, so etwas muss die Bundesregierung bzw. müssen die Länderregierungen vorhalten. Dankeschön fürs Gespräch, Frau Hasselfeld.
Gerne.
Und während der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck nach dem Koalitionsausschuss jetzt in der Nacht gleich im Bundestag weitermacht, ist der Kanzler Olaf Scholz auf dem Weg nach Brüssel. Da finden heute nämlich gleich mehrere Gipfeltreffen statt, NATO, EU, G7 an einem Tag. Das gab es so noch nie, aber es gab nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch noch nicht so einen Angriffskrieg, wie ihn Russland im Moment gegen die Ukraine führt. Die große Frage, wie soll das jetzt weitergehen? Der Wille der Ukraine ist klar, eine Flugverbotszone. Das wird der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sicherlich wiederholen, wenn er bei dem Sondergipfel per Video spricht. Hans-Lothar Domröse kann all das mit Expertise einschätzen, war nämlich selbst NATO-General und ist jetzt bei mir am Telefon. Guten Morgen, Herr Domröse.
Guten Morgen, Frau Naht. Vielen Dank für das Kompliment. Mal sehen, ob ich das einschätzen kann, genau.
Gucken wir mal. Zelensky fordert jetzt eine effektive und uneingeschränkte Unterstützung, so formuliert er das. Ist es richtig, dass die NATO diese Unterstützung aber nun nur eingeschränkt anbietet, nämlich die Flugverbotszone nach wie vor ablehnt?
Ich denke, das wird dabei rauskommen. Ich will auch nochmal darauf hinweisen, dass eine Flugverbotszone nichts bringt. Unabhängig von der Frage, ob wir dann involviert werden oder drin wären, das wollen wir ja nicht. Aber eine Flugverbotszone soll irgendwas schützen. Aber das, was wir jetzt sehen, jeden Tag diese fürchterlichen Kriegsverbrechen, das ist Artillerie. Und eine Artillerie-Granate fangen Sie nicht mit einer Flugverbotszone ab. Also im Grunde ist die Forderung, mit Verlaub, unsinnig, militärisch unsinnig.
Ist es denn militärisch sinniger, moderne Luftverteidigungssysteme zu fordern? Das tut Zelensky ja auch, sagt aber, die gab es
ja
noch nicht.
Ja, da haben Sie einen Punkt. Da gibt es das, was wir Patriot-Systeme nennen, also mittlere Höhe, 40 Kilometer Höhe. Die sind gegen angreifende Flugzeuge hervorragend geeignet. Nur die muss man bedienen können. Das ist Hightech. Da muss man ausgebildet sein. Die brauchen auch Wartung, Logistik und. Und ich glaube nicht, dass man die einfach jemand offen hochstellen kann und sagen, benutze es. Nicht, das ist nicht wie ein Autofahren. Das geht also praktisch nicht. Müssten wir also Soldaten mitschicken und dann sind wir wieder back to square one. Wir wollen ja keine Soldaten dort einsetzen. Die NATO selbst schützt nur das eigene Gebiet, nicht die Ukraine.
Deswegen haben Sie ja auch schon gesagt, Sie finden die Forderung Polens bzw. von Kaczynski Quatsch, nämlich NATO-Friedenstruppen zu schicken. Das wird er sicherlich heute auch einbringen beim NATO-Gipfel. Warum sagen Sie, geht nicht?
Der Begriff Friedenstruppe ist meist verbunden mit einer UN-Friedenstruppe. Dazu bedarf es eines UN-Mandates, wo man sagt, ja, wir machen das und die beiden streitenden Parteien können auseinandergehalten werden. Diese sind ja noch leider gar nicht so weit. Das wäre ja Voraussetzung für eine solche UN-Truppe, nicht NATO-Truppe. UN-Truppe wäre ja, dass immer so eine Art Feuerpause ist. Dass man die beiden Linien trennt und sagen, die einen gehen nach links, die anderen gehen nach rechts und die Friedenstruppe in die Mitte und passt auf, dass das eingehalten wird. Soweit sind wir ja leider noch überhaupt nicht. Und dann wäre es mit Sicherheit keine NATO-Truppe, sondern eher eine UN-geführte Truppe, völlig klar, mit vielleicht einem chinesischen Kommandeur. Aber deswegen ist dieser Vorschlag völlig unpraktisch.
Jetzt habe ich ganz viel gehört, was gerade alles nicht geht. Was kann die NATO denn überhaupt machen?
Die NATO kann weiterhin unterstützen mit Satellitenaufklärung. Die NATO kann weiter unterstützen mit Bildern, mit Informationen. Und sie kann unterstützen mit Abwehrwaffen, Panzerfäuste, Stinger-Raketen, also die man schultergestützt ganz einfach so bedienen kann. Das macht man mit dem Tageskurs, dann kann man das. Und davon liefern wir ja eine Menge. Ich glaube, die EU für 500 Millionen, die USA schon 1 Milliarde inzwischen. Wir Deutschland sind auch dabei. Also all diese wertvollen Panzerfäuste und Flugfäuste kann die NATO bringen und das machen wir auch.
Wie wird dieser Krieg weitergehen? Was schätzen Sie?
Ich glaube, das strategische Ziel von Präsident Putin oder vom Kreml ist, die Ukraine zu beherrschen. Er will dort einen abhängigen Staat machen, der nicht souverän ist und nicht frei entscheiden kann und der nicht Freiheit hat und Gewaltenteilung. Wie er das erreicht, sehen wir ja mit Zerschlagung von Häusern und mit sehr viel Blut. Blut, Blut, Blut. Und wann er das Ziel erreicht, kann ich heute Ihnen leider nicht vorhersagen. Wir sehen, dass der Widerstand der Ukrainer ausgesprochen groß ist, sehr tapfer. Und sie kämpfen partisanartig an jeder Ecke. Und deswegen gibt es die hohen Verluste der Russen. Die Ukrainer sind moralisch gestärkt und wollen die Freiheit verteidigen. Die Russen müssen rein, die armen Soldaten haben schlechte Logistik und müssen dem Tod ins Auge gucken und werden die auf Dauer, weil Putin mehr nachlegen kann, auf Dauer fürchte ich gewinnen, koste es, was es wolle. Und das ist das Drama.
Hans-Lothar Domröse sagt das, ehemaliger NATO-General. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen, Herr Domröse.
Danke sehr.
Einen kurzfristigen Importstopp für Gas, Öl und Kohle aus Russland lehnt die Bundesregierung weiterhin ab. Zu groß wären die Folgen für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Jetzt hat Russlands Präsident Wladimir Putin angekündigt, Zahlungen für Gaslieferungen nur noch in Rubel zu akzeptieren. Das heißt, der Westen müsste Rubel kaufen, um die Rechnung für Gasimporte aus Russland zu bezahlen und würde somit seine eigenen Sanktionen unterlaufen. Viele sehen das als weitere Eskalation und viele fragen, wie können wir sicherstellen, dass wir ausreichend Energie auch für den kommenden Winter haben. Darüber spreche ich mit Benedikt Lux, Sprecher der Grünen für Umwelt- und Verbraucherschutz im Berliner Abgeordnetenhaus und jetzt für uns am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Lux.
Schönen guten Tag, Herr Stäbe.
Herr Lux, direkte Frage. Kämen wir in Berlin ohne Gas aus Russland durch den nächsten Winter?
Das muss unser Ziel sein. Das muss unser Ziel sein. Wird schwierig. Sehr ambitioniertes Ziel. Kann ich nicht garantieren, aber wir müssen alles dafür tun, damit Berlin vor allen Dingen bei der Heizenergie Gas spart und weniger bis gar nicht auf russische Gaslieferungen angewiesen ist.
Jetzt sagt der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, da sind wir noch nicht. Deutschland sei nicht in der Lage, ein solches sofortiges Embargo auf Kohle, Öl oder Gas aus Russland zu verhängen. Das ist bitter für die Grünen, oder?
Sicher ist das bitter. Das ist die harte Realität. Aber das muss uns antreiben, noch schneller zu werden, Notfallpläne zu ziehen bei der Gasversorgung, zu priorisieren. Ich bin mir relativ sicher, dass ein großer Teil der Bevölkerung weiter ist als die Politik. Auch beim Gassparen, auch wenn man sich die Bilder in der Ukraine anguckt, auf Verzicht und auch einen persönlichen Beitrag zu leisten. Auf der anderen Seite haben wir viele, die angewiesen sind aufs Auto, aufs Gas. Und da müssen wir über einen Ausgleich diskutieren. Fakt ist nur, wir werden unseren Wohlstand nur halten können, wenn wir konsequent, und konsequent heißt in diesen Tagen, noch schneller umsteigen, nach dem, was technisch möglich ist.
Das wird ganz sicher auch noch ein bisschen dauern. Gibt es denn in Berlin tatsächlich einen Notfallplan, falls Gaslieferungen aus Russland ausbleiben? Was machen wir dann hier in der Hauptstadt?
Also es gibt allgemeine Notfallpläne, es gibt Sachen, bei denen wir sofort auf russisches Gas verzichten könnten, zum Beispiel bei den 20.000 Gaslaternen, die wir immer noch in der Stadt betreiben, die sind meiner Meinung nach verzichtbar oder ganz schnell auf Elektro umzuschalten. Wir haben ein Gaskraftwerk, das für die Energieversorgung zuständig ist, das sehr in Frage gestellt werden kann, das Kraftwerk Reuter, das könnte man eigentlich durch erneuerbare Energien ersetzen. Wir müssen entsprechend schneller werden bei der Wärmewende, Geothermien und bei grünem Wasserstoff. Und wir rechnen, so Pi mal Daumen, dass unser Anspruch auch den Gasverbrauch in Berlin um 20% zu senken bis zum nächsten Winter. Das ist ein realistisches, ambitioniertes Ziel und alles, was darüber hinausgeht, ist gut.
Muss die Bundesregierung dann nicht doch auch prüfen, ob Kohle und Atomkraft stärker als bislang geplant genutzt werden kann, genutzt werden muss, damit wir eben durch diese nächste Zeit, auch durch den nächsten Winter kommen?
Ja, sie prüft es ja. Und bei Atomkraft sagen alle, auch frühere Befürworter der Atomkraft, dass es sich weder wirtschaftlich noch von der Versorgungssicherheit her lohnt. Bei der Kohle sind die Prüfungen noch nicht abgeschlossen. Ich kann als Grüner nur sagen, damit verlagern wir das Problem, ja, weil auch Kohle ist endlich, der CO2-Ausstoß ist katastrophal. Fürs Grundwasser in Berlin und in Brandenburg ist es mega schädlich, wenn wir länger in der Braunkohle bleiben. Deswegen ist es für mich keine Option. Man muss jetzt eben gucken, wie man kurzfristig Flüssiggas akquiriert, wie man auf grünen Wasserstoff schneller umsteigt und wie man auch, und das finde ich ist auch eine Debatte wert, Gas sparen kann. Es wird auch teurer werden, auch das muss man deutlich sagen. Und dann muss man eben schauen, wie man die Menschen mit wenig Geld, die aufs Gas angewiesen sind, entlastet. Ich glaube, das ist der Rahmen für unabhängiger werden vom Gas.
Ja, aber wie gesagt, das alles wird dauern und ob man so viel einsparen kann, muss man dann sehen. Kommt denn nicht, ist das nicht auch eine Realität? Kommt der Klima- und der Umweltschutz nicht gerade auch etwas unter die Räder, weil wir jetzt zunächst auch darüber nachdenken müssen, wo wir überhaupt Energie zum Heizen oder zum Stromerzeugen herbekommen?
Ja, die zur Stromerzeugung liegen ja die Alternativen auf dem Tisch. Die könnten sich sogar kurzfristig realisieren lassen. Die Gebäudetemperaturen und die Heiztemperaturen sind in den letzten Jahren immer mehr gestiegen. Und auch hier sind die Alternativen, Stichwort Wärmeenergie, liegen auch auf dem Tisch. Und vor allen Dingen aber auch die Elektrifizierung unserer Gaskessel, also sprich mit Strom heizen. Das ist natürlich ein Umbau, der dauern wird, aber den darf man doch deswegen nicht in Frage stellen, nur weil er so kurzfristig nicht zu realisieren ist. Wir sehen doch gerade, dass wir uns durch die Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle auch in diese Situation reinbegeben haben, dass wir mega abhängig sind, dass wir Krieg mitfinanzieren und dass wir das Klima verbrauchen. Also hier wird doch eher deutlich, dass man früher hätte umsteuern müssen und jetzt ist es spät, aber lieber so spät als nie.
Ich frage mich nur, ob wir warm durch den nächsten Winter kommen.
Sicher werden wir da schauen, dass wir einen Ausgleich haben werden, dass man nicht frieren muss im Winter. Aber wie gesagt, es ist nicht populär, wenn ich das als Politiker sage, das ist mir auch bewusst. Aber natürlich wird man dafür mehr Geld bezahlen müssen. Die Preise werden steigen. Und da bin ich auch bei all denjenigen, die sagen, und das mache ich als besser verdienender Mensch auch, wir drehen hier einen Grad runter und versuchen, jeden Tropfen Gas zu sparen.
Das sagt Benedikt Lux, der umweltpolitische Sprecher der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Herr Lux, danke Ihnen sehr für das Gespräch heute Mittag.
Herr Stäbe, danke auch.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.